Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Sie sind überall, man sieht es nicht, aber sie nagen, ohne dass wir es merken, an unserem Portemonnaie. Versteckte Stromfresser. Geräte im Haushalt, die Strom brauchen, auch wenn man sie ganz abgestellt hat. Und der Felix Münger, er redet über die Energieschleudern und vor allem auch, wie man denen Herr wird.
Der Espresso-Hörer Hans Schenker aus Münchenstein im Kanton Basel-Land ist in Sachen Stromsparen vorbildlich. Seit Jahren wäscht er zum Beispiel seine Hände nur mit kaltem Wasser. Badwanne ist für ihn tabu. Er steht unter Dusche, wo weniger Warmwasser und damit weniger Energie verbraucht. Und er löscht bei sich die Haie auch immer das Licht ab, wenn er von einem Raum in anderen geht. Irgendwann, sagt der Hans Schenker, hat er aber auf das Mal ein Aha-Erlebnis gehabt. Er hat gemerkt, dass sein Telefon-Faxgerät, das Kombigerät, warm sei. Und das, obwohl es nicht etwa im Standby-Modus geschlummert hat, sondern ganz ausgeschaltet sei.
Ich dachte, das kann ja nicht sein. Warum ist das so warm? Wenn es warm ist, muss es ja Strom verbrauchen.
Der Hans Schenker ist ins nächste Elektrogeschäft. Dort hat er für 20 Noten ein Strommessgerät gepostet. Ein kleiner Apparat, wo man auch als Laie einfach messen kann, wie viel Strom ein Gerät verbraucht. Auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Wieder daheim hat sich der Hans Schenker ans Werk gemacht.
Ich habe das Telefon-Faxgerät gemessen. Und dann hat es über 40 Watt gebraucht. 24 Stunden am Tag, 365 Tage. Und dann habe ich festgestellt, dass die Bürolampe, die ich habe, eine Halogenlampe, dass der Sockel auch warm ist. Misst er auch 38 Watt. Und so bin ich dann noch einen weitergegangen. Zum Beispiel der Hometrainer, der auch immer eingesteckt ist, der hat auch gegen 30 Watt gebraucht. Auch wenn der Hometrainer nicht gelaufen ist.
Als nächstes hat der Hans Schenker den Computer gemessen. Auch der hat sich, obwohl ganz abgefahren, als versteckter Stromfresser entpuppt. Dann ist der Drucker dran gekommen. Gleicher Befund. Und das Netzgerät vom Laptop. Und der Adapter zum Handyladen. Sogar der frisst gnadenlos Strom, wenn er in der Steckdose eingesteckt ist. Und zwar auch dann, wenn kein Handy angeschlossen ist. Und der Hans Schenker hat gerechnet, in seinem Haushalt verpuffet aufs Jahr rausgesehen, hunderte von Kilowattstunden Strom für nichts und nochmal nichts. Beim Ökozentrum Langenbruck im Kanton Basel-Land, an einem Institut, das sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt, bestätigt man am Hans Schenker seine Messungen. Laut Martin Schmid, Energiefachmann am Ökozentrum, sind es in erster Linie Geräte, die einen kleinen Transformer eingebaut haben, die Schuld am Stromverschleiß sind. Durch den Transformer, der die Geräte für die Umwandlung der Netzspannung braucht, fließen immer kleine Mengen Strom. Was das für Geräte sind, erkennt auch ein Laie ganz einfach.
All die Geräte, die nicht direkt an den Steckdosen ausgeschaltet werden oder über einen Lichtschalter in der Wand vom Haus, und alle die, die irgendwo ein Schalter unterwegs haben, die brauchen meistens noch Strom nehmen.
Die Verschwendung wegen der versteckten Stromfresser sei enorm. Das sagt Giuse Tonni, Fachfrau bei der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz.
Das ist Grössenordnung 2-3% vom Gesamtstromverbrauch der Schweiz.
2-3%, oder anders gesagt, Strom im Wert von rund 250 Millionen Franken. Der Strom würde aufs Jahr gesehen locker langen, um sämtliche Strassenbeleuchtungen im Land laufen zu lassen. Wegen dem Verschleiß gibt es auch im Bundesamt für Energie, BFE, Sorgenfalten. Aber man gebe per Gesetz gegen Steuer, sagt der BFE-Sprecher Matthias Kegi. Es ist im Gesetz festgelegt, wie viel Strom maximal sinnlos verpuffen darf, wenn ein Elektrogerät nicht läuft.
Die Leistungsaufnahme eines Elektrogeräts darf im Modus aus 1 Watt nicht übertreffen nach der jetzigen Energieverordnung. Und die Industrie kommt jetzt auch von sich aus sehr stark mit sehr guten Geräten.
Martin Schmid vom Ökozentrum Langenbruck langen die 1 Watt-Regelung im Gesetz nicht. Und er rechnet vor.
Also wenn ich jetzt 1 Watt Standby habe und ich lasse das Ganze laufen, dann sind das 9 Kilowattstunden. Das sind 1800 Stunden DRS-Eislosen. Also das heisst 5 Stunden pro Tag, das ist noch viel. Oder 9 Maschinen waschen. 1 Watt ist, wenn man das ganze Jahr das hat, eben doch noch recht viel.
Ähnlich sieht man das bei der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz. Auch 1 Watt sei viel, sagt Fachfrau Giuse Tonni. Dazu käme, dass noch immer ein Haufen alte Apparate im Umlauf seien, die massiv mehr Strom verpuffen, als das Gesetz für neue Geräte erlaube. Die Empfehlung darum?
Am besten tun Sie all die Geräte, die Strom brauchen, auch wenn sie ausgeschaltet sind, in eine gleiche Stromschiene einstecken Und wenn sie fertig geschafft haben, tun sie die Stromschiene ausschalten. Dann brauchen sie wirklich keinen Strom mehr.
Der Hans Schenker, Espresso-Hörer aus Münchenstein, hat den Rat bereits beherzigt. Bei ihm laufen heute alle Geräte, vom Fax über den Drucker bis zum Home-Trainer, über Stromschiene. Und die Resultate lassen sich sehen.
Sie hat 20% Strom eingespart, dank der Stromschiene. Das macht rund 150 Franken um Strom sparen. In einem Jahr.
Der Kampf gegen die versteckten Stromfresser. Der Hans Schenker hat ihn geführt. Im Internet auf DRS1 unter Espresso gibt es einen Link mit guten Tipps, wie man bei sich daheim im Alltag sonst noch einfach kann Strom sparen. Bald sind wieder Skiferien und wer sie in dem Winter noch nicht hat, holt vielleicht das erste Mal die Ski aus dem Keller und merkt plötzlich, oha, die Ski-Vignette, also der BFU-Kleber, der ist abgelaufen. Was macht man da? Ist so eine Ski-Vignette genauso Pflicht wie zum Beispiel eine Autobahn-Vignette oder eine Velo-Vignette? Der Raphael Zeier.
Nein, die Ski-Vignette von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU ist nicht obligatorisch. Sie bedeutet nur, dass die Ski geprüft worden sind. Und weil die Ski-Vignette nicht obligatorisch ist, müssen wir sich auch keine Sorgen machen, dass bei einer Unfallversicherung nicht zahlt, wenn man keine Vignetten auf der Ski hat, sagt Monique Walter von der BFU.
Mit oder ohne Vignette kommt nicht darauf an, bei einem Unfall zahlt in der Regel die Unfallversicherung. Die Versicherung müsste können nachweisen, dass wirklich der Unfall passiert ist. Wegen der fehlenden Kontrolle und wegen einer falschen Bindungseinstellung. Und das ist normalerweise nicht möglich. Man weiss nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Man ist irgendwie umgekehrt und man kann sich nicht mehr genau erinnern. Es gibt keine Zeugen, es gibt keine Videoaufnahmen von diesen Stürzen. Mir ist kein Fall bekannt, dass eine Versicherung hätte Regress genommen für Skifahrer.
Da könnte man sich ja jetzt denken, ich bin da ja nicht schwerer geworden, gewachsen bin ich auch nicht und fahre tue ich immer noch gleich gut. Da könnte man doch jetzt eigentlich das Einstellen von der Ski da ja mal auslassen. Das ginge tatsächlich, sage ich aber nicht zu empfehlen, sagt Monique Walter.
Wenn sich gar nichts geändert hat, dann ist es auch möglich, es alle 2 Jahre zu machen. Aber die Empfehlung ist ganz klar jedes Jahr. Die Bindungseinstellung die kann sich ein bisschen verändern. Einerseits durch das, dass man die Schuhe zum Beispiel abläuft, wenn man auf dem Parkplatz rumläuft oder auf dem Bahnhof läuft. Es kann auch sein, dass eine Bindung mal kaputt geht, dass sich irgendeine Feder verändert, eine Spannung verändert. Und dann kann es sein, dass die Bindung eben nicht mehr richtig auslöst.
Und dann kann es entweder passieren, dass man aus heiterem Himmel aus der Bindung rausfällt oder dass sich die Ski bei einem Sturz gar nicht löst und man sich im schlimmsten Fall sogar beibricht. Genau darum lohnt sich so eine Kontrolle. Wo man die aber macht, kann jeder selber entscheiden. Rund 80% der Händler machen bei dieser BFU-Aktion mit und kleben so Vignetten auf die Ski. Wir müssen aber nicht unbedingt zu einem von denen, sagt Monique Walter von der BFU.
Man kann zu irgendeinem Sportgeschäft die Bindung einstellen. Wichtig ist einfach, dass man die Bindung auf einem Prüfgerät kontrollieren lässt und das wird bestätigt, wenn man eine entsprechende Quittung bekommt. Das ist eigentlich auch die Kontrolle für einen Kunden, ob die Bindung wirklich auf dem Gerät ist geprüft worden. Vignette kann man überall aufkleben, das ist keine Garantie. Aber die Quittung die gibt es nur, wenn wirklich der Ski auf dem Gerät war.
Und daran wird sich auch im nächsten Winter nichts ändern. Ändert sich auf den nächsten Winter allerdings Prüfnormen, die Bindungen erfüllen müssen. Diese Prüfnormen werden auf den nächsten Winter strenger, sagt Monique Walter.
Bei den Sporthändlern, die weiterhin mit einem ganz alten Gerät arbeiten wollen, die bekommen in Zukunft, also ab dem nächsten Winter, keine BFU-Ski-Vignette mehr, weil sie nicht mehr den Normen entsprechen.
Bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung und dem Schweizerischen Sportfachhandelverband geht man aber davon aus, dass die grosse Mehrheit der Sporthändler ihre Geräte anpassen werden, sofern sie das nicht sowieso schon gemacht haben.
Der Raphael Zeier.
Stimmt das so?
Ist das?
Stimmt
das?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Bauen kann schnell mal ins Geld gehen. Und umso ärgerlich ist, wenn am Schluss alles teurer ist, als was man zuerst abgemacht hat. Also ist es der Pia Stadler aus dem thurgauischen Weingarten gegangen. Die Rechtsfrage heute, sie kommt von ihr.
Das Haus meines Bruders musste kürzlich neu an die Kanalisation angeschlossen werden. Für die Arbeiten haben wir eine Offerte eines Baugeschäfts eingeholt. Diese belief sich auf 4.000 Franken und wir willigten ein. Die Schlussrechnung beträgt allerdings 11.000 Franken, fast dreimal mehr als die Offerte. Frau Slongo, müssen wir das bezahlen oder können wir auf der Offerte beharren?
Ja, wie ist denn das jetzt bei der Frau Stadler? Kann sie sich auf die Offerte berufen?
Ja, das kann sein. Für die Arbeiten, die das Baugeschäft offeriert hat, ich habe die Rechnung mal genau angeschaut, weil sie doch dreimal so hoch ist, wieder, dass die Offerte lautet. Und da habe ich gesehen, dass dort noch einige Arbeiten drauf sind, die gar nicht in der Offerte sind. Und es hat sich herausgestellt, dass der Neffe von der Frau Stadler auch noch Aufträge gegeben hat. Sodass dann das Baugeschäft die Arbeiten alle zusammengefasst hat in dieser einen Rechnung. Aber für die Arbeiten, die Frau Stadler bestellt hat, ist ihre Offerte bindend. Das heisst, der Preis ist ein Fixpreis, weil der ist nicht irgendwie angegeben als Zirka-Preis oder irgendwie mit der Bemerkung, es sei nur ein Kostenvoranschlag.
Also, das heisst, Frau Stadler, sie muss für die effektiven Arbeiten auch eigentlich nur das zahlen, was abgemacht war, also die 4'000 Franken.
Ja, das für die Arbeiten, die in dieser ihrer Offerte gestanden sind. Dann kann sie auf dem ursprünglichen Preis beharren, falls in der Rechnung jetzt die Positionen mehr würden geben als 4'000 Franken. In anderen Fällen ist das nicht unbedingt so. Es kommt sehr darauf an, was man abmacht. In einem anderen Fall kann es zum Beispiel sein, dass der Handwerker einen Kostenvoranschlag gemacht hat, wo man dann sich darauf verlassen hat in der Auftragserteilung. Oder vielleicht hat der Handwerker oder das Baugeschäft auch nur eine ungefähre Kostenschätzung gemacht, eine unverbindliche Kostenschätzung. Oder vielleicht hat man sogar gar nichts abgemacht über den Preis.
Aha, das ist also entscheidend. Schauen wir doch die verschiedenen Fälle mal an, Doris Longo. Was, wenn zum Preis zum Beispiel jetzt gerade gar nichts abgemacht worden ist?
Ja, wenn nichts abgemacht worden ist, dann geht die Rechnung nach einem Aufwand vom Baugeschäft oder vom Handwerker, das heisst Arbeitsaufwand und Materialkosten. Das heisst, man ist da gewissen Überraschungen ausgesetzt und gerade bei grösseren Aufträgen ratet es sich natürlich nicht, dass man den Preis nicht abmacht, sondern dass man wirklich darüber redet und einen Preis in den Vertrag hineinnimmt. Allerdings, auch wenn man nichts abgemacht hat, dann muss man nicht alle Aufwendungen zahlen, die der Handwerker gehabt hat, wenn die Aufwendungen nicht nötig gewesen wären, wenn so viel nicht nötig gewesen wäre. Also nur das muss man zahlen, was für den Auftrag wirklich nötig gewesen ist.
Sie haben vorher schon mal das Wort gebraucht, Kostenvoranschlag. Was bedeutet denn das für die Schlussrechnung, wenn das Wort eben im Bauvertrag vorkommt?
Wenn man einen Kostenvoranschlag abgemacht hat, dann berechnet sich der Preis zwar auch nach dem effektiven Aufwand, den der Handwerker oder das Baugeschäft gehabt hat, aber der Preis, die Rechnung, muss sich schlussendlich in einem relativ engen Rahmen näher an dem Kostenvoranschlag halten und als Faustregel kann man nehmen ca. 10%. Also wenn die Rechnung jetzt höher ausfällt, dann kann man auf dem Kostenvoranschlag plus ca. 10% buchen. Neben dem Kostenvoranschlag gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man den Preis ausdrückt. Es kann auch sein, dass das Baugeschäft lediglich von einer ungefähren Kostenschätzung redet. Und dann richtet sich die Rechnung auch nach dem Aufwand, den das Baugeschäft gehabt hat. Aber es muss auch mit einem gewissen Rahmen sein. Man kann nicht weit weg, sehr weit weg von dieser Kostenschätzung gehen. Aber der Rahmen ist doch einiges weiter als die 10%.
Aber das alles klingt recht unsicher für den Auftraggeber.
Ja, natürlich, dass, wenn man es nicht genau abmacht, dann hat man natürlich das Potenzial für künftige Streitigkeiten gelegt. Und darum ist es für beide Seiten wertvoll, wenn man möglichst genau einen Preis abmacht, möglichst einen Fixpreis, dass man weiss, genau so viel kostet es, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann halt möglichst nah dran. Das heisst, vielleicht einen Kostenvoranschlag und auf jeden Fall eine Preisobergrenze. Das heisst, so ein sogenanntes Kostendach abmachen.
Okay, Doris Longo, also auf alle Fälle soll man etwas abmachen preislich und das dann auch schriftlich festhalten. Mhm. Bei einem Fixpreis und einer Obergrenze gibt es dann sicher keine bösen Überraschungen. Kann man das garantieren?
Ja gut, garantieren kann man das nicht, aber man ist doch ziemlich auf der sicheren Seite. Es gibt noch die Möglichkeit, dass der Handwerker oder der Unternehmer beim Arbeiten auf unerwartete Schwierigkeiten stößt, wo dann die Ausführung von der Arbeit verteuert. Also, es kann sein, dass es Überraschungen gibt, aber das ist natürlich nicht die Regel.
So unerwartete Situationen, wie Sie gesagt haben. Was wäre das zum Beispiel?
Das können zum Beispiel geologische Überraschungen sein. Zum Beispiel, dass der Boden plötzlich absackt oder man auf Felsen stößt beim Arbeiten, wo man nicht können wissen. Oder auch zum Beispiel, dass der Handwerker das nötige Material plötzlich nur mit viel grösseren Kosten auf Umwegen kann beschaffen und das nicht hat können voraussehen. Solche Faktoren können die ursprünglichen Kosten verteuern. Und die ursprüngliche Abmachung kann dann angepasst werden. Oder da gibt es auch Möglichkeiten, dass von der einen oder anderen Seite der Vertrag halt aufgelöst wird.
Tun wir das also nochmal zusammenfassen, Doris Longo. Wenn man eine Offerte bei einem Baugeschäft oder auch bei einem Handwerker einholt, auf was muss man schauen?
Ja, der Preis, wenn der in der Offerte klar abgemacht wird, ohne ein Dirk oder dass ein Hinweis wäre, dass der Preis nicht definitiv verbindlich wäre. Also wenn man einen klaren Preis hat, dann gilt der Preis. Das ist ein Fixpreis oder man sagt auch Pauschalpreis. Und der gilt auch, wenn der Handwerker oder der Bauunternehmer höhere Aufwendungen gehabt hat. Dann, wenn der Handwerker einen verbindlichen Kostenvoranschlag macht, dann darf seine Rechnung in der Regel nicht über einen relativ engen Rahmen von ca. 10% rausgehen. Und wenn der Handwerker oder der Unternehmer nur eine ungefähre Schätzung abgegeben hat, dann kann er seinen Aufwand ebenfalls verrechnen und auch das Material, das er gebraucht hat. Aber die Rechnung darf nicht unverhältnismäßig weit über die Schätzung rausgehen. Der Rahmen ist wesentlich weiter, aber wie beim Kostenvoranschlag. Und dann schlussendlich noch, wenn gar kein Preis abgemacht worden ist, auch nicht ungefähr, dann richtet sich der Preis nach dem effektiven Aufwand und den Materialkosten vom Unternehmer.
Danke vielmals, Doris Longo. Und wenn auch Sie so eine Rechtsfrage haben, die bei Ihnen im Alltag auftaucht ist, ja, dann schicken Sie uns Ihre Frage kurz und bündig, entweder per E-Mail. Sie finden den entsprechenden Link für die Rechtsfrage auf unserer Internetseite auf drs1.ch, dort unter Espresso. Oder sonst können Sie die Frage auch per Post schicken. drs1 Espresso 8042 Zürich. Die Adresse ist drs1 Espresso 8042 Zürich. Wir wählen den Amix aus all denen, die uns hier Fragen eingeschickt haben, jede Woche eine Frage aus und lassen sie von der Doris Longo beantworten.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.